Liebe Geschwister, ich bitte euch, eure Bibel zur Hand zu nehmen mit mir, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Markus Kapitel 4, in den Versen 21 bis 25. Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 21 bis 25. Ich will sie lesen, dann will ich beten und dann wollen wir uns dem Wort zuwenden. Und er sprach zu ihnen: Kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht, damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Das ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch nichts Geheimnis, das nicht ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Wir wollen beten, und ich lade euch noch mit mir aufzustehen, und ich möchte beten. Ich bin mir sicher, dass ihr, bevor ihr esst, auch das Essen segnet. Und wenn man es mal nicht tut, dann hat man schlechtes Gewissen. Ich denke, dass wir auch die geistliche Speise segnen sollen, bevor wir sie essen. Und das ist ein Vorrecht und das wollen wir tun. Und Jesus, dir vom Herzen Danke sagen, dass du unseren Tisch, auch unseren geistlichen Tisch, reichlich deckst. Herr, wir wollen diese Speise dir heute Morgen geben und dich dafür verherrlichen, dir Danke sagen, dass du es uns gibst. Dein Wort ist beständig bei uns und jeden Morgen aufs Neue haben wir diese geistliche Speise. Jeden Sonntag haben wir diese geistliche Speise. Ich preise dich dafür, ich danke dir dafür. Wir brauchen sie, das ist unsere Ernährung, zu unserer Stärkung und zu deiner Herrlichkeit. Und ich bitte dich, Herr, segne auch das, wenn wir sie zu uns nehmen, Herr. Ich bitte dich, gib uns Ohren zu hören, dass wir deine Speise aufnehmen können, dass sie in uns tiefe Wurzeln schlägt und dass sie Frucht bringt, ins ewige Leben hineinreicht, Jesus Christus. Wir sind auf dich angewiesen. Wir bekennen das, ich bekenne das. Und vom tiefsten Herzen danke ich dir, Herr, dass du da bist und dass wir mit dir rechnen dürfen, auch heute, und um diesen Segen zu empfangen. Amen. Dürfte ich bitten, das Licht wieder über mir aufgehen zu lassen? Danke. Liebe Geschwister, dieser Text, den ich mit euch gerne heute anschauen möchte, über den ich gerne predigen möchte, ist ein guter Text, um zwei Dinge zu lernen. Das eine ist, was der überhaupt an sich selbst sagt, und das möchte ich mit euch heute anschauen. Was ist die Hauptaussage von diesem Abschnitt? Zum anderen aber auch den rechten Umgang mit Bibelstellen und um der Suche nach der Bedeutung, nach der Wahrheit der Stelle. Mittlerweile, ihr seid, oder es ist bekannt, dass ich immer wieder dafür einstehe und immer wieder das betone, wie sehr und der Kontext oder der Zusammenhang wichtig ist zum Verständnis der Schrift. Und wie gravierend es ist, wenn man den Zusammenhang nicht beachtet und wie manchmal man von der Bedeutung und der Auslegung genau das Gegenteil vermag zu sagen, was eigentlich der Text sagt. Und das gar nicht, ich sage so böse gemeint, aber weil man diesen Zusammenhang und den Kontext einfach nicht beachtet, kommt man schief raus. Und das ist ein wichtiges Werkzeug und Mittel beim Studieren, beim Auslegen der Schrift und in der Anspruchnahme der Schrift. Wenn wir uns auf die Schrift berufen und wenn wir Gott beim Wort nehmen wollen und sagen, es steht doch geschrieben, dann müssen wir sicher auch wissen, was geschrieben steht. Und man kann eine Stelle nehmen, man kann über diese Stelle viele geistliche Wahrheiten sagen und sogar viele geistliche richtige Wahrheit sagen, aber nicht das sagen, was in der Stelle steht. Und Gott vermag in seiner Gnade auch das zu segnen und auch das an uns zu segnen. Aber diese Stelle sagt das es nicht und man kann da nicht sagen, Herr, du hast aber da gesagt, in Markus Kapitel 4 steht doch. Und der Herr wird sagen, nein, das steht nicht. Ja, aber da steht doch, dein Wort ist Licht und das Evangelium leuchtet. Und Jesus sagt, das steht nicht. Es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang anschauen und ich glaube, gerade diese paar Verse machen deutlich, wie wichtig es ist, den ganzen Zusammenhang miteinander anzuschauen und das zu lernen. Ich hoffe, dass es deutlich wird, wie wichtig der Zusammenhang ist zum richtigen Verständnis der Schrift. Das Problem und warum ich das so einleite und warum es heute gehen soll, das Problem ist, dass dieser Text mir in der Vorbereitung und im Lesen der Kommentare und anderer Prediger und Hören und Lesen anderer Predigen kaum ein Text begegnet, wo so unterschiedlich und gegensätzlich ausgelegt wird wie dieser. Der unscheinbare Text. Anscheinend ein Gleichnis über die Lampe, über das Licht, wobei das es ja nicht nur allein in diesem Text geht. Und losgelöst von dem Zusammenhang, losgelöst von dem, was vorher und nachher steht, kann man eine wunderbare Predigt und eine wunderbare Aussage über diesen Text finden und darüber sprechen und das für sich in Anspruch nehmen. Aber die Frage ist, was sagt der Text an sich selbst? Die Gleichnisse, die wir hier haben im Markus-Evangelium, wir haben in der letzten, von nicht längerer Zeit über das Gleichnis vierfachen Boden nachgedacht und angeschaut, die sind nicht losgelöst, die sind nicht einfach zusammengewürfelt. Da hat er nicht einfach ein paar Gleichnisse genommen und sagt, jetzt ist eine Zeit, um ein paar Gleichnisse zu lehren, sondern sie sind durch den Heiligen Geist geleitet und ganz bewusst an ganz bestimmte Stelle gesetzt. Und ich in der Einleitung zu den Gleichnissen habe ich das erwähnt und bin davon überzeugt, dass wir hier nur drei Gleichnisse haben. Drei Gleichnisse werden gegenüber drei Wunderberichten gestellt. Und dass dieser Abschnitt von sogenannten Gleichnis von der Lampe ist eigentlich gar kein Gleichnis, sondern er gehört zu der Auslegung und er gehört zu der Erklärung, warum Jesus in Gleichnissen redet. Es ist kein Gleichnis für sich, es ist eigentlich eine Erklärung. Und das ist das Erste, warum der Kontext oder der Zusammenhang so wichtig ist. Löst man das von dem Vorherigen, löst man das von dieser Erklärung, warum Jesus in Gleichnis redet, kommt eine komplett andere Bedeutung. Ich möchte euch gleich sagen, warum. Kommt eine komplett andere Bedeutung von dem, was da eigentlich zu stehen scheint. Ich möchte euch einfach nur kurz zeigen, dass das wirklich dass es zusammengehört und dass es eine Botschaft ist. Wenn ihr in Markus Kapitel 4, Vers 2 mit mir hingeht und das anschaut, dann heißt es, und er lehrte sie vieles in Gleichnis und sprach zu ihnen. So beginnt diese Gleichnisrede. Markus beginnt und sagt, und er lehrte sie vieles in Gleichnis. Das ist Markus Kapitel 4, Vers 2. In Kapitel 4, Vers 11 und 12 heißt es, oder ich lese ab Vers 10 schon, und als er allein war, fragten sie ihn, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die da draußen sind, wird es in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hören, hören und nicht verstehen, damit sie nicht etwa sich bekehren und ihnen vergeben werde. Ich habe das schon gesagt, dass diese Verse zu den schwierigsten Versen von den Christen überhaupt gehören. Das tut unseren Ohren schier weh. Dass Jesus sagt, oder Markus beginnt und sagt, Jesus begann in Gleichnissen zu reden. Dann sagen sie, warum hast du in Gleichnissen geredet? Warum redest du in Gleichnissen? Jesus sagt, damit sie hören und nicht verstehen. Und das Ziel, damit sie nicht verstehen. Denn wenn sie verstehen würden, würden sie sich bekehren. Und wenn sie sich bekehren würden, würde ich ihnen vergeben. Aber ich will nicht, dass ihnen vergeben wird. Das ist sehr fremd für unsere Ohren, gell? Dass Jesus sagt, ich will nicht, dass bestimmte Menschen, dass sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben werde. Wir haben über die Sünde den Heiligen Geist nachgedacht. Das sind die, die diese Sünde begangen haben gegen den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich will nicht, dass sie sich bekehren. Darum werde ich zu ihnen reden und sie werden etwas hören, aber sie werden es nicht richtig verstehen, weil das geistliche Dinge sind. Also rede ich in Gleichnissen. Und dann erklärt er ihnen das Gleichnis vom Ackerboden. Und dann schaut man in Kapitel 4, Vers 33. Das ist das letzte von diesen Gleichnissen. Und als Markus sozusagen diesen Abschnitt über die Gleichnisse abschließt, sagt er Folgendes. Und in vielen solchen Gleichnissen redet er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärt er es besonders. Also das ist ein Abschluss. Er sagt, Jesus redet in Gleichnissen, dann sagt er, warum er in Gleichnissen redete, und dann schließt er ab und sagt, Jesus redet nur noch in Gleichnissen. Aber seinen Jüngern hat es ganz besonders erklärt. Sie sollten es verstehen. Den legt das aus, den anderen nicht. So, das gehört zusammen. das ist mich nicht einfach wahllos, okay, es ist ein guter Zeitpunkt, ein paar Gleichnisse zu bringen, wie die anderen Evangelisten bringen ja auch Gleichnisse, mache ich jetzt auch ein paar Illustrationen, ein paar nette Geschichten, sondern es ist inspiriert vom Heiligen Geist, bewusst konstruiert und das steht an einer ganz bestimmten Stelle und hat eine ganz bestimmte Funktion und eine ganz bestimmte Aussage. Und das ist wichtig, dass wir das beachten. Ich möchte euch noch ein weiteres Argument geben. Schaut mal in Vers 9, Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es, und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wem es gegeben ist, diese Gleichnisse zu verstehen. Diejenigen, die nicht draußen sind, denjenigen, der Geist Gottes die Ohren des Herzens aufmacht, der höre genau hin. Er nehme es auch ernst, er nehme es wahr. Das ist die Aufforderung, Vers 9. Und schaut mal Vers 23 in unserem Text für heute. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Allein wenn wir das sehen, dass da und da die gleiche Aussage kommt, dann müssen wir merken, das gehört zusammen. Der Text, unser Text für heute, das heißt, er hat was mit diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden zu tun, weil da findet sich die gleiche Aussage. So, Jesus erklärt das Gleichnis vom vierfachen, oder erzählt das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Und er endet so, wenn es euch gegeben ist, das zu verstehen, dann nehmt es bitte wahr. Dann sagen sie, was bedeutet das überhaupt? Dann erklärt er ihnen und dann schließt er das Ganze ab und sagt, also wem es gegeben ist zu hören, bitte hört genau hin. Nehmt das Wort auf, hört genau hin, wenn es euch gegeben ist, es zu verstehen. Also dieser Abschnitt, was ich damit euch deutlich machen möchte, ist nicht losgelöst und wir können das nicht rausnehmen und über ein Licht reden und darüber freuen, dass das Licht kommt und offenbart wird und jeder das sehen darf. Denn das ist das Problem, diese Stelle wird so ausgelegt und oft so verstanden und vielleicht von uns auch unbewusst, so, dass hier es heißt, kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird, nicht damit sie auf den Lampen gestellt wird. Das heißt, wenn man eine Lampe, damals so eine kleine Öllampe mit einem Doch und Öl drin, wenn man die Lampe bringt, dann bringt man sie doch nicht, um sie unter so ein Maß zu Scheffel, das ist so ein Krug, ein großer Krug, mit dem man früher Weizen abgemessen hatte. Und wenn man dann über diese Lampe diesen Krug stellte, dann erstickte irgendwann mal die Kerze und konnte nicht leuchten, es gab kein Licht. Also Jesus bringt ein Beispiel, ein Gleichnis und sagt, macht man das so mit dem Licht? Macht man nicht. Das macht keinen Sinn, Licht zu bringen und das abzudecken. Auch macht es keinen Sinn, ein Licht unter das Bett zu stellen. Ich glaube nicht, dass das Bett in der Vorstellung, wie wir es kennen, mit Gestell und so Ikea oder so, das sind nicht die Betten, die damals waren, das war so eine Matte. So, das erstickt sofort, man legt drüber das Bett und das es sei denn, es brennt dann gibt es ein gutes Licht. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern was Jesus damit sagt, man erstickt nicht das Licht, man deckt das Licht nicht zu, wenn man es bringt. Und losgelöst von dem Kontext sagt man, schaut mal, das Licht muss leuchten. Also es darf nicht im Verborgenen bleiben, richtig? Denn es heißt, denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Also es muss alles offenbar werden. Und jetzt geht man so mit dem Text um. Man sagt, das Evangelium soll nicht ein Geheimnis bleiben. Das Evangelium soll nicht geheim bleiben. Das Evangelium muss allen leuchten. Es müssen alle sehen, alle verstehen und alle annehmen. Weil man darf es nicht im Geheimen lassen. Habt ihr das schon mal gehört so? Das Problem ist folgendes. Beachtet man den Kontext nicht und den Zusammenhang und in dem Jesus diese Lehre bringt, versucht man diese Stelle gegen das auszuspielen, was eigentlich der ganze Zusammenhang sagt. Jesus sagt, warum redet Jesus in Gleichnissen? Weil er doch das Geheimnis des Reiches Gottes verbirgt, richtig? Das Wort sagt, und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die da draußen, wird es in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen und nicht wahrnehmen und hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und etwa ihnen vergeben werde. Jesus sagt, ich verdunkle das Reich Gottes, wenn ich in Gleichnissen rede. Ich mache es nicht hell, ich mache es dunkel. Und mit dieser Stelle haben sich so viele, tun sich so schwer. Hier ist die Rede von Verstockung. Hier ist die Rede von der Unfähigkeit, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Und dann liest man diese Stelle und die Kommentare und die Predigen, die Ausleger, und die sagen, das kann Jesus nicht gemeint haben. Wirklich. Das kann nicht sein, dass Jesus das Evangelium jemand vorenthält. Das kann nicht sein, dass Gott eine Bekehrung einem Menschen vorenthält. Das kann nicht sein, dass Gott jemandem seine Sünden nicht vergeben möchte. Das kann nicht sein. Das widerspricht unserem menschlichen Verständnis, vielleicht unserer Religion, vielleicht unserem Wunsch, vielleicht unserer Theologie, vielleicht unserer Erziehung, wie auch immer. Und weil es nicht in mein Konzept, in mein Verständnis von dem himmlischen Gott hineinpasst, kann das die Stelle nicht sagen. Und dann kommt man hin und sagt, und man meint, einen biblischen Beleg zu haben, und man sagt, schaut mal, in Vers 21 heißt doch, das Licht soll doch leuchten. Das muss nicht verborgen bleiben. Das Evangelium muss leuchten. Also kann diese Stelle es nicht sagen, dass es verborgen bleibt, wenn dann in Markus Kapitel 21 bis 25 die Rede ist, es muss leuchten, es darf nicht verborgen bleiben. Versteht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt in meine Gedankengänge damit hineinnehmen. Und so wird argumentiert, diese Stelle wird ausgelegt als die Offenbarung des Evangeliums, dass es nicht im Geheimen bleibt. Aber der ganze Zusammenhang von Gleichnissen sagt, es muss geheim bleiben für die, die draußen sind. Ich möchte euch kurz noch einen Beweis bringen, warum ich meine, dass diese Stelle nicht darüber redet, dass das Evangelium sozusagen auch für die draußen sind sichtbar gemacht werden soll, sondern dass es genau das Gegenteil eigentlich sagt. Und was sagt eigentlich die Stelle? Von welchem Licht ist hier die Rede? Von welcher Lampe ist hier die Rede? Was meint Jesus, als er das den Jüngern lehrt? Das ist eine Erklärung, warum er es verdunkelt. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr die Bibel dabei habt, ja, einfach nochmal anzuschauen. Schaut mal, Jesus gibt eine Erklärung in Markus Kapitel 4 ab Vers 10, nochmal, ich habe den Text vorgelesen, warum er in Gleichnissen redet. Und er sagt, damit sie sich nicht bekehren, damit sie werden sehen und nicht sehen können, hören, nicht hören und so weiter. Und dann geht man mit mir in unseren Predigttext von heute, Markus Kapitel 4, schaut mal Vers 24 und folgende. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Das ist eine interessante Formulierung. Zu der komme ich gleich, das ist nämlich die Hauptaussage. Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird auch ihr gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Das ist alles andere als allen gegeben. Es wird genommen werden, weggenommen. Das Licht wird weggenommen werden. Das wenige Licht, was man hatte. Und wenn man da nicht aufpasst, was man mit diesem Licht macht und wie man mit diesem Licht umgeht, dann wird selbst das wenige Licht, was man hat, einem genommen werden. Und jetzt geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Das ist die Parallelstelle zu diesem Text. Und ich hoffe, ihr könnt mir gleich folgen und meine Argumentation. Ich lese ab Vers 10, Matthäus Kapitel 13, ab Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Aber wer nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören und noch verstehen. Und es wird ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Seht ihr, dass dieses, wer ihn hat, wird gegeben, und wer das Wenige wird genommen, dass diese Aussage, die hier im Zusammenhang mit dem Licht, im Matthäus-Evangelium mit der Erklärung, warum Jesus in Gleichnissen redet. Das wird da mit hineingebunden. Könnt ihr mir da so folgen? Das heißt, hier haben wir eine Aussage, eine Erklärung, warum Jesus in Gleichnis redet. Jetzt, bevor wir uns anschauen, was sagt der Text? Nur ganz schnell, lasst uns den Kontext dann in Erinnerung rufen. Lasst uns nochmal schauen, um was geht es da eigentlich, damit wir versuchen, das richtig einzuordnen und zu verstehen. Wie herrlich beginnt das Markus-Evangelium, und vor einigen Jahren haben wir begonnen, diesen Anfang zu schauen. In der Erweisung der Vollmacht des Sohnes Gottes, wie Markus Jesus darstellt als den Sohn Gottes, der in Vollmacht und in der Kraft Gottes Zeichen Wunder tut. Gott bestätigt ihn in einer absoluten Klarheit, wer er ist. Seine Lehre und sein Handeln ist durch den Heiligen Geist und in der Vollmacht geschehen. Doch statt, dass sie dieses Licht, das gekommen ist, und dieses Licht annehmen, dass sie dieses Licht sehen und an das glauben, hassen sie es, sie verwerfen das und schmieden Pläne, ihn zu töten, ihn beiseite zu schaffen. Sie merken aber, dass die Volksmenge ihm hinterherläuft. Und wir haben gesehen, zuerst das Haus, dann vor der Tür, dann die ganze Stadt und dann muss er raus, weil die Volksmenge wuchs und es kamen immer mehr und immer mehr. Und es kamen auch immer mehr Fragen und Überzeugungen und Meinungen, wer Jesus sei. Und die schriftgelehrten Pharisäer, sie kamen in die Bredouille, in eine schwierige Situation. Denn viele sagten, ja, vielleicht ist es er, vielleicht ist es der, auf den wir warten. Ist es der Messias, ist es der Sohn Gottes? Schau mal, was für Zeichenwunder er tut. Kann ein anderer solche Zeichenwunder tun, wenn er nicht von Gott ist? Und die schriftgelehrten Pharisäer wussten eigentlich, dass kein anderes tun kann. Aber statt, dass sie das bekennen und Zeugnis von ihm ablegen, wollen sie nicht, dass das Volk an ihn glaubt. Sie wollen nicht, dass sie ihm hinterhergehen. Und sie erfinden eine Lüge, in einer Notlüge, und sie sagen, ihr erbärmlicher Versuch ist, Jesus handelt nicht in der Vollmacht Gottes und nicht durch seinen Geist, sondern er handelt in der Vollmacht des Satans und durch seinen Dämonen. Und lästern den Heiligen Geist. Das ist der ganze Zusammenhang. Im klaren Zeugnis, im klaren Licht, was sie hatten, im klaren Wissen, haben sie mutwillig ihn verleugnet und mutwillig ihn gelästert und haben die Kraft Gottes gelästert. Und daraufhin sagt Jesus, dann wird euch das, was ihr habt, jetzt genommen. Ihr werdet nicht mehr verstehen. Dann kommt Gericht. Das ist der Zusammenhang. Und dann beginnt er eben in Gleichnissen zu reden. Die klare Verwerfung des Lichts, das ihnen gegeben worden ist, die klare Verwerfung des Lichts, bringt ihnen die Wegnahme des Lichts. Selbst das Wenige, was sie hatten, wird ihnen dann genommen. Dann beginnt Jesus in Gleichnissen zu reden. Und in diesen Gleichnissen erklärt er, warum sie ihn verwerfen. Er erklärt, warum so viele ihn hassen. Er erklärt, warum Menschen ihm hinterherlaufen, aber später sich von ihm abwenden. Und er erklärt, warum es trotzdem noch welche gibt, die an ihn glauben. Und das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Weil er sagt, auf die Saat kommt es nicht an, aber auf den Boden kommt es an. Und es gibt einen Boden, der Frucht bringt. Und es gibt drei andere Böden, die bringen keine Frucht. Der erste Boden, der ist hart, er ist verhärtet, er ist verstockt. Der zweite Boden, er ist sehr oberflächlich. Er ist sehr oberflächlich, kann keine Wurzel fassen. Und der dritte Boden ist unrein. Und darum erstickt es und verdorrt es. Es bringt keine Frucht. Nur der vierte Boden, der weiche, der bearbeitete, gereinigte, der gelockerte, der tiefe Boden, der vermag Frucht zu bringen. Und somit lehrt er und erklärt er, warum die ihn hassen und warum es trotzdem welche gibt, die an ihn glauben. Er sagt, auf dem Boden kommt es an. Und nachdem er das erklärt, kommt er eben und schließt sozusagen dieses Gleichnis ab, schließt seine Erklärung ab. Und eigentlich sind Verse 21 bis 25 eine Warnung, eine abschließende Erklärung und eigentlich eine Warnung. Was ist die Hauptaussage? Was will er sagen? Ich möchte euch Vers 24 nochmal vorlesen. 23, 24. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Interessante Formulierung, oder? Seht zu, was ihr hört. Worauf kommt es an? Aufs Hören. Auf das Hören. Alle vier Böden hörten etwas. Schaut mal in Kapitel 4, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, in Vers 15. wenn sie es hören, sogleich, dass Satan kommt und es wegnimmt. Vers 16. Wenn sie das Wort hören und sogleich mit Freuden aufnehmen, aber keine Wurzeln in sich haben. Vers 19. Ich lese nach Vers 18. Und die anderen sind unter den Dornen gesäten sind, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und so weiter. Und Vers 20. Und die auf die gute Erde gesät sind, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Und jetzt sagt Jesus, nachdem er das gesagt hat, alle hören, aber nur bei einem Boden bringt es etwas. Sagte, seht zu, was ihr hört. Seht zu, was ihr hört. Oder man kann das auch übersetzen. Seht zu, wie ihr mit dem Gehörten umgeht. Seht zu, welcher Saat ihr euch aussetzt. Seht zu, was ihr hört. Was ist Hören? Immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist kein rein akustisches Phänomen, liebe Geschwister. Ich bin mir sicher, fast alle hier hören mich gerade. Und diejenigen, die nicht hören können, die kriegen solche Hilfen, damit man es auch einigermaßen hören kann. Wie viel habt ihr schon gehört? Wie viel Predigten gehört? Überlegt euch mal, seit eurer Kindheit, ich weiß nicht, wann ihr zum ersten Mal unter das Wort Gottes gekommen seid. Wenn ihr versucht mal, all die Predigten, Bibelstunden, mal zusammenzuzählen, wie viel ihr gehört habt. Das ist eigentlich unglaublich, oder? An der Menge. Dann sagen die, ich habe viel gehört. Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Hören bedeutet verstehen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem es gegeben ist zu verstehen. Wer es wahrnehmen kann, wer das Gehörte, Akustische, was er hört, wenn er das mit dem Herzen hören kann. Was bedeutet es mit dem Herzen hören können? Das bedeutet nicht nur, dass ich eine Erkenntnis habe, was das Gleichnis vom Ackerboden geistlich bedeutet. Das vermag ich vielleicht auch noch zu hören. Aber biblisches Hören ist Gehorchen. Gehorsam sein. Daher kommt auch das, hast du nicht auf mich gehört? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ja? Tausendmal, das ist mal mein Spruch, tausendmal sage ich, mach die Tür zu. Hast du mich nicht gehört? Doch, tausendmal gehört. Und? Ich kann 2000 Mal das sagen. Das ist nicht hören. Wenn jemand auf mich hört, wenn meine Kinder auf mich hören, dann bedeutet nicht, sie nehmen meine Stimme wahr. Wenn die Kinder auf mich hören, dann meinen wir was? Sie tun, was ich sage, oder? Liebe Geschwister, darum geht's. Was ist die Frucht, die hervorbringt? Was ist der echte Boden? Das Hören bringt ein Tun hervor, ein Handeln. Nicht nur da sitzen und sagen, ja, gut, finde ich einverstanden, gefällt mir. Oder nein, gefällt mir nicht. Weil Jesus sagt, seht zu, was ihr hört. In Lukas Kapitel 18, Vers 16 bis 18, im gleichen Abschnitt, in der gleichen Parallele, macht Lukas eine andere Formulierung. Er sagt, seht zu, wie ihr hört sogar. Das heißt, schaut zu, wie ihr damit umgeht. Ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Jesus sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was meint er damit? Mit welchem Maß, was bedeutet mit welchem Maß ihr messt? Mit welchem Maß ihr an das Gehörte herangeht? Wie messt man das, was man hört? Man kann das anders übersetzen. Welches Gewicht ihr dem gebt, was ihr hört, wird euch gegeben werden. Das heißt, wenn du das hörst, da sitzt, aber dem kein Gewicht beimisst, sagst, es ist mir nicht wichtig, nicht interessant, ist nicht entscheidend. Ich mache eine andere Gewichtung. Es ist in meinem Leben nicht entscheidend. Es spielt für mich keine Rolle. Es ist für mich nicht interessant. Im Gegenteil, vielleicht sogar, es ist falsch. In welches Maß du dem Wort beimisst, wirst du Segen empfangen, Frucht empfangen oder nicht. Wenn Jesus sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das heißt, wie gehst du mit dem um, was du hörst? Wie gehst du mit diesem Samen, der ausgesät ist, wie gehst du mit dem um? Und das Hören ist, oder das Kennzeichen, wie man damit umhört. Ich höre und ich sage meinem Herzen, das ist gewichtig für mich. Das ist eine wichtige Sache für mich. Ich will es nicht einfach fruchtlos in meinem Leben sein lassen. Die Saat muss aufgehen, das muss Frucht bringen in meinem Leben. Hören hat was mit Gehorchen zu tun. Und wahres Hören zeigt sich im Tun. Zeigt sich im Tun. Derjenige, oder andersrum, woran erkennt man einen guten Boden? Der erste Boden ist so hart, ist so verstockt. Das Wort kommt und da passiert gar nichts. Der Teufel nimmt sofort weg. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Ein echter Boden nimmt das Wort auf. Das heißt, er gibt diesem Wort ein rechtes Maß. Und er sagt, das ist für mich wichtig. Das ist für mich wichtig. Es beginnt schon, ob das Wort Gottes für dich in deinem Alltag wichtig ist oder nicht. Welche Priorität es hat. Ich will nicht hier religiös-moralisch klingen. Das ist nicht mein Anliegen. Das hat was mit der Herzenseinstellung und mit dem Glauben zu tun. Aber ist in deinem Herzen, und nicht jetzt schlechtes Gewissen mäßig, ist in deinem Herzen ein Verlangen und eine Dringlichkeit, ein Maß an Gewichtigkeit, das sagt, das Wort Gottes muss und in meinem Leben die erste Stelle haben. Hat es die erste Stelle? Verlangt es zu dir, dich zuerst nach dem Wort Gottes oder nach allem anderen? Ich darf so sagen, wenn du morgens aufstehst, an was denkst du zuerst? Ich sollte hören, was Gott mir sagt. Ich muss nicht raten, was er mir sagt. Ich habe Schatzverweis. Ich will es nachlesen. Ich will die Stimme Gottes hören. Oder sagst du, oh, das und das und das. Woran sieht man, was dir wichtig ist? Ganz ehrlich. Du kannst sagen, das Wort Gottes ist für mich wichtig. Wenn du morgens aufstehst, woran sieht man, ob du wirklich diesen Maß hast? Ob du zuerst liest oder ob du irgendwas anderes antust. In dem Tun zeigt sich, welchen Maß du daran anlegst. Oder irre ich mich da? Versteht ihr, wir können sagen, nein, das ist für mich wichtiger. Aber dein Handeln wird genau das Gegenteil behaupten. Du kannst reden dafür, dass Gott ist für mich wichtig. Aber in deinem Alltag spielt es keine Rolle. Dann ist es einfach nur Gerede. Dann ist es Hören, aber kein Tun. Genau das Gleiche ist, wie wichtig ist es, unter das Wort zu kommen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich die Bibelstunden halte. Ja, aber wir müssen noch echt vieles erledigen unter der Woche. Und am Sonntag, ja, ist doch schon genug. Prioritäten setzen. Welche Rolle spielt das Wort Gottes? Wie wichtig ist, dass du mit Saat, einer guten Saat gefüttert wirst? Oder du kannst reden, dass du dem Wort Gottes ein hohes Maß anlegst. Aber wenn es in deinem Verhalten das nicht widerspiegelt, dann ist das nicht wahr. Noch eine Sache. Wie wichtig ist das Wort Gottes, wenn es einmal in der Woche unter das Wort Gottes zu kommen, Sonntag? Ja, immer die Predigt, die geht immer so lang. Dann immer diese Belehrung. Keine erbaulichen Geschichten. Jesus sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Mit welchem Maß ihr, wie sind die Schriftgelehrten an das Wort Jesu, an das Wort Gottes rangegangen? Welchen Wichtigkeit haben sie es beigemessen? Sie haben ihre Tradition drüber gestellt, sie haben ihre Theologie drüber gestellt, ihre Meinung, ihr Lebensziel, ihre Vorlieben, alles haben sie drüber gestellt und das Wort war drunter. Und Jesus sagt, so. Das ist euer Maß und dementsprechend werdet ihr ihn bekommen. Die Hauptaussage ist, seht zu, was ihr hört. Andersrum, wenn du gute Saat haben willst, wenn du gute Frucht in deinem Leben haben willst, die übrigens genau das Gegenteil ist von dem, was uns die anderen Böden zeigen. Das heißt, wenn du Ausharren in Bedrängnissen haben willst, wenn du Reinheit und wenn du wenn das Reichtum, die Begierden, all diese nicht Herrschaft über dich nehmen, wenn Frucht, das ist Frucht, dann seh zu, dass du die richtige Saat kriegst. dementsprechend, was du oder wem du dich aussetzt, wird das Frucht bringen. Jesus sagt, hör, schau zu, was ihr hört. Schau zu, wo der Same ausgesät wird, damit Frucht entstehen kann. Vers 21. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe, damit sie unter dem Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht, damit sie auf den Lampen gestellt wird? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Jesus sagt, Freunde, alles wird offenbar. Was meint er mit alles? Was soll nicht im Verborgen bleiben und nicht nur soll, was darf nicht im Verborgen und was wird nicht im Verborgen bleiben? Jesus gibt ein Versprechen. Er sagt, es wird alles offenbar werden. Wird nichts geheim bleiben. Liebe Geschwister, er redet hier nicht von den Geheimnissen des Reiches Gottes, die offenbar werden sollen. Davon ist hier nicht die Rede. Das ist nicht die Auslegung. Er redet von den Herzen und von den Böden der Menschen, die offenbar werden, ob sie ein echter Boden sind oder nicht. Er sagt, niemand kann verheimlichen, ob er echt ist oder nicht. Niemand kann es verstecken und so tun, ob er ist begeistert, aber keine Wurzeln, aufsprossen, aber unrein. Er sagt, man wird erkennen, was für ein Boden du bist. Das ist, was er hier sagt. Er sagt, hört dieses geistliche, die geistliche Wahrheit, wenn es euch gegeben ist. Ihr könnt es nicht verheimlichen, ihr schriftgelehrten Pharisäer. Ihr könnt hier so religiös tun. Ihr könnt mit dem Wort Gottes hier rumlaufen und meinen, es zu erklären. Aber ihr bemesst diesem Wort Gottes. Hier gibt es eine ganz andere Stelle. Die Traditionen, die Rabbiner, euer Leben. All das ist weit wichtiger als das wirklich, was das Wort Gottes sagt. Denn es zeugt von mir. Und ihr wollt nicht an mich glauben. Und er sagt, es wird deutlich und es wird sichtbar, es wird offenbar werden, wer ihr seid. Und wisst ihr, warum das Licht in diese Welt gekommen ist? Um es ans Licht zu bringen, wer ihr wirklich seid. Um eure falsche Religiosität und euren falschen Glauben und euren Aberglauben und euren Unglauben und euren Hass und eure Lästerung zu offenbaren. Es wird ans Licht gebracht werden, wer ihr seid. Das ist, was die Stelle sagt. Es ist kein Widerspruch zu dem, es wird ihnen verborgen werden und hier wird es doch gezeigt. Es ist genau das Gegenteil. Jesus sagt, es wird deutlich und es wird sichtbar, wer ihr wirklich seid. Ich bringe ans Licht, was für ein Boden du bist. Das ist, was Jesus hier damit meint. Ich werde es ans Licht bringen. Das bedeutet, möchte ich euch ganz kurz aufzeigen. Das ist schon zu weit geblättert. Ganz kurz Johannesevangelium. Wenn wir meinen, dass das Licht bedeutet immer Erkenntnis und Verständnis, dann haben wir die Schrift nicht richtig gelesen. Und wir meinen, dass Jesus gekommen ist, um das Licht in die Welt zu bringen, dass alle die Wahrheit erkennen, dann haben wir die Schrift nicht richtig gelesen. Und wenn wir meinen, dass das Verkündigung des Evangeliums immer zur Bekehrung kommt, dann haben wir die Schrift nicht richtig gelesen. Das heißt zum Zeugnis, und das kann beides sein, zum Glauben und Unglauben, zum Gericht und zum ewigen Leben. Beides kann es bedeuten. Schaut mal Johannes Kapitel 1 ab Vers 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis? Was ist mit der Finsternis? Sie hat es erkannt, sie hat angenommen, sie hat verstanden und geglaubt. Nein, das sagt der Text nicht. Johannes beginnt und sagt, dieses Licht kommt in diese Welt und dieses Licht scheint in diese Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Aber warum scheint das Licht in die Finsternis, wenn die Finsternis es nicht erfasst? Warum macht es? Johannes Kapitel 3, Abvers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, und jetzt schaut mal, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Was bewirkt das Licht? Das Licht bewirkt die Erkenntnis oder das Licht offenbart und zeigt die Boshaftigkeit und die Sündhaftigkeit der Menschen. Und sie hassen dieses Licht und sie scheuen dieses Licht. Sie wollen nicht unter dieses Licht. Sie wollen nicht unter diesen Samen. Sie wollen nicht unter dieses Wort. Darum sagt Jesus, seht zu, was ihr hört. Sie hassen es. Das Licht ist gekommen, um zu zeigen, was für ein Boden sie sind. Nach außen hin haben sie alle gesagt, das sind die Frommen, das sind die Religiösen, das sind die Bibeltreuen. Ich fand es, glaube ich, ein bisschen zu laut, gell? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um aufzuzeigen, dass es eine gottlose Religion ist. Sie haben den Namen, dass sie leben, aber sie sind tot. Es gibt scheinbare Früchte, es gibt scheinbare Wachstum, es gibt eine scheinbare Begeisterung. Aber echte, bleibende Frucht, um des Wortes Gottes die Leiden zu ertragen, den Begierden der Welt zu entsagen, dem Reichtum nicht zu verfallen, und sich selbst für Christus zu verleugnen. Keine. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dieses Licht, um die Werke der Menschen zu offenbaren. Nichts, liebe Geschwister, das ist eine Verheißung. Nichts bleibt im Dunkeln, sagt Jesus. Wenn Jesus kommt, wird er zeigen, was für ein Herz wir haben. Und wer in seine Nähe kommt, wird sehen, was für ein Herz er hat. Weil dazu ist er gekommen, um zu offenbaren. Und zu offenbaren, alles ans Licht zu bringen. Da bleibt nichts geheim. Da bleibt nichts geheim. Und ich rede nicht von dem Endgericht. Da sowieso. Ich rede heute hier schon. Das ist meine Erfahrung gewesen als junger Christ und bis heute mittlerer junger Christ. Ich habe mir gedacht, je näher ich Jesus komme, umso einfacher wird alles. Umso, darf ich so sagen, oder ich will andersrum sagen, je näher ich Jesus komme, umso mehr sehe ich, wer ich wirklich bin. Umso mehr begreife ich, was für eine Gnade ich brauche in ihm. Das Prinzip ist das, solange es dunkel ist, sehe ich nicht, wie schmutzig ich bin. Und wenn ich nicht will, wenn ich nicht sehen will, wie schmutzig ich bin, dann brauche ich Licht nicht anmachen. Da kann ich es mir einbilden, ich bin voll sauber. Ob die anderen das so sehen, ist eine andere Sache. Aber ich sage, ich bin sauber. Aber wenn ich wirklich sehen will, wer ich bin, dann schalte ich Licht ein. Und dann merke ich, oh Mann, Ohren, Fingernägel. Und je näher wir Jesus kommen, liebe Geschwister, dann werden wir nicht perfekter. Wir werden sehen, was uns mangelt und dass wir ihn durch und durch brauchen. Dass wir sein Wort brauchen. Denn sein Wort durchleuchtet uns, und sein Wort überführt uns, sein Wort heiligt uns und reinigt uns. Es ist eingehaucht von Gott, damit jeder Mensch Gottes richtig sei zum Werk des Dienstes. Zur Überführung, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit Gottes. Dazu ist es da. Seht zu, was ihr hört, sagt Jesus. In Johannes 7, ich habe das an mehreren Gelegenheiten schon erwähnt, die Brüder Jesu hassten Jesus, sie wollten nicht, dass er bei ihnen ist. Und sie sagen, geh weg. Warum? Weil dieses Licht genau das in ihre Herzen offenbarte. Und Jesus sagt zu ihnen, Vers 7, Kapitel 7, Vers 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von mir zeuge, dass ihre Werke böse sind. Sie hasst mich. Wisst ihr, warum sie mich hassen? Wisst ihr, warum sie mich mit Beelzebul bezeichnen, sagt Jesus? Weil mein Licht kommt und ihre bösen Werke aufdeckt. Und sie hassen es. Und statt dass sie sich demütigen, stattdessen, dass sie sich drunter stellen, Buß und Vergebung tun, haben sie mich gelästert. Haben sie den Heiligen Geist gelästert. Haben sie das Licht gelästert. Und ihnen wird nicht vergeben werden. Weil ich von ihnen zeuge. Das ist das Licht, das in die Finsternis hineinscheint. Weil das Licht davon zeugt. Ich möchte noch eine Stelle euch zeigen, um zu zeigen, dass Jesus hier nicht von der Verkündigung des Evangeliums redet. Nicht im Sinne der Erkenntnis, dass das Evangelium sozusagen an allen Gassen gepredigt werden soll. Das ist nicht der Text. Das ist die Wahrheit, aber das ist nicht das, was ihr sagt. In Lukas Kapitel 11. Liebe Geschwister, wenn wir die Parallelstellen gemeinsam lesen würden, mehr zusammen und alleine und beim Studium des Wortes, dann würden uns manche Irrtümer bewahrt werden, wenn wir sehen würden, wie die Schrift sich selbst auslegt und wie die Schrift selbst uns sagt, was wir zu verstehen haben. Jesus hielt nie eine Predigt an einem Ort und dann hielt er sie nie wieder. Er ging von Stadt zu Stadt, von Synagoge zu Synagoge, von Marktplatz zu Marktplatz, von Berg zu Berg und predigte. Und er hielt die gleichen Predigten mehrmals. Er hat nicht gesagt, in Kamerna habe ich schon mal einmal gepredigt, predige ich nie wieder, das muss für die Welt reichen. Sondern er predigt das Gleiche an anderen Orten auch. So. Und jedes Mal, wenn er die gleiche Predigt hielt, hat andere Formulierung, vielleicht andere Aspekte benutzt. Und wenn wir das anschauen, und darum haben wir die Vielfalt der Evangelien, bekommen wir ein ganzheitliches und ein besseres Bild von seiner Lehre. In Lukas Kapitel 11 bekommen wir ein weiteres Licht auf dieses Licht. Kapitel 11, Vers 33. Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt es ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Jesus sagt, ich wurde nicht angezündet, damit man das Licht, das ich bringe, das niemand sieht. Ich wurde angezündet, damit jeder, der in meinen Raum kommt, sieht, wer er ist. Damit er sieht, wie dreckig er ist. Darum bin ich hier. Darum hat Gott mich angezündet. Dann sagt er Vers 34, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Das ist eine interessante Formulierung. Er sagt, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, ist auch dein Leib finster. Seht nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keine Finsternis teilhat, so wird er ganz Licht sein. Wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl beleuchtet. Er beginnt genau das Gleiche. Er sagt, ein Leuchter muss leuchten, weil der Leuchter zeigt, wer man ist. Und er dann geht er hin und sagt sogar, weißt du was, das Licht, das bist du selbst. Die Frage ist, ob dein Licht Licht ist oder dein Licht Finsternis ist. Das heißt, was leuchtet es? Dein Auge ist die Lampe für dein Leib. Das heißt, welches Licht du durch deine Augen hineinbekommst, hat Auswirkungen auf dein Leib. Ist dieses Licht, das hineinkommt, Licht, wird es dich durchleuchten. Ist aber Finsternis, wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Darum sagt er, reißt das Auge raus, wenn es dich verführt. Ich hoffe, die Schrift und mit der Schrift euch zeigen zu können, Jesus redet hier nicht. Und diese Stelle ist nicht ein Widerspruch zu dem Verschleiern des Reiches Gottes. Im Gegenteil, es ist eine Bestärkung. Er sagt Folgendes, Freunde, es gibt verschiedene Böden. Und man kann sie an der Frucht sehen. Und ich bin gekommen und ich werde Licht hineinbringen in diese Wahrheit, um zu zeigen, welcher Boden wer ist. Und er überführt und stellt die Gottlosigkeit und die Scheinheiligkeit und die Hässlichkeit und den Unglauben der schriftgelehrten Pharisäer. Dieses Licht kommt und überführt, dass sie keine echten Böden sind. Dass sie keine echten Böden sind. Darum hassen sie ihn, darum hassen sie ihn. Und darum sagt, wer Ohren hat, der höre. Und dann sagt er, und dann gibt er die Warnung und eigentlich Ermutigung. Ich komme gleich zum Schluss. Ab Vers 24 sagt, gibt eine Ermutigung. Darum sagt er, schaut zu, welchem Licht ihr euch aussetzt. Und schaut zu, wie ihr mit diesem Licht umgeht. Wer diesem Licht sich aussetzt und diesem Licht das richtige Maß gibt, es für wert und für schwergewichtig erachtet und das Licht ihn durchleuchten darf. Und wenn er sich drunter stellt, dann heißt es Folgendes. Mit welchem Maß ihr messt, wird auch ihr gemessen werden. Das ist in der Art, wie du das Wort Gottes hörst und in der Art, wie du diesem Wort Gottes gehorsam gegenüber bist, wird Gott dir beimessen und geben, den Geist nach Maß. Und dann heißt das, und es wird euch hinzugefügt werden. Zuerst hinzugefügt werden. Das heißt, wenn wir das annehmen, das Gehörte, ernst nehmen, annehmen, dann verheißt es, ich werde euch geben. Ich werde euch geben. Ihr werdet noch mehr bekommen, wenn ihr das Licht, das ich euch gebe, wenn ihr dieses Licht annimmt und diesem wenigen Licht gehorsam seid, dann bekommt ihr mehr. Wisst ihr, wir sind sehr gerne immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Und was bedeutet das? Und was ist das? Und was sagt diese Stelle? Und darf ich so sagen? Und dann kommen Leute und ja, aber wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Und ich habe den Eindruck, sie wollen nicht das Wenige, was Gott ihnen gibt, das hören, es annehmen. Und dann wollen sie aber ganz große Dinge hören und sie verstehen. In dem Maße, wo wir im Kleinen treu sind, das, was Gott uns gibt, und in unseren Alltag, unser Leben umsetzen, dem gehorsam sind, in dem Maße wird Gott noch mehr geben, mehr Erkenntnis, mehr Licht, damit wir in diesen Dingen wandeln. Gott wird dir keine großen Dinge zeigen, wenn du nicht im Kleinen gelernt hast, den kleinen Dingen gehorsam zu sein. Meine erste Lektion, als Gott mir das zeigte, war folgendes. Ich musste lernen, das klingt jetzt, ich fange mit dem nicht so peinlichem an. Ich musste lernen, ich kam von der Jugendstunde nach Hause, da war ich noch sehr jung, habe meine Gitarre, meine Bibel in der Hand gehabt und bei uns in dem Hochhaus, in dem ich gewohnt habe, war ein Schild, die Türen nach 22 Uhr abschließen. Das war für mich ein Dorn im Auge, weil das Ding war eingeklipst und fertig. Aber jetzt musste ich den Schlüssel rausholen, umdrehen. Ich hatte meine Gitarre, meine Bibel, Liederbücher, alles dabei. Alles abstellen, abschließen. Das Ding ist doch zu, da wird doch keiner hinein. Aber es war ein Schild. Und wie oft bin ich da vorbeigegangen und beim Hochgehen der Geist sagt, du hast nicht abgeschlossen. Und ich war ungehorsam. Ich habe gehört, aber nicht gehorcht. Bis Gott sagt, Wille, du willst die Jugend lehren, du willst Erkenntnis haben über Offenbarung, das war mein Thema. Und du bist nicht bereit, mir auf diese Dinge zu hören. Oh, war das schwer, beim nächsten Sonntagabend meine Gitarre wieder abzustellen und diese Tür abzuschließen. Aber dann bin ich hoch, ich bin hochgeflogen die Treppen, denn ich wusste, ich tue den Willen Gottes. Und das eben Frieden. Und Gott gibt mehr. Dann kam die nächste Lektion. Tu den Klodeckel hoch. Oder setz dich. Das ist peinlich, gell? Du machst deine Frau nicht schwer. Das sind ganz einfache, praktische Dinge. Wenn wir in diesen Dingen nicht Gott gehorchen, wie können wir erwarten, dass er uns Licht, großes Licht über große Dinge gibt, wenn wir große Dinge verstehen? Fangen wir in den kleinen Dingen, die uns gibt, gehorsam zu sein. Und wenn das bedeutet, wenn du aufstehst, das Erste, was du tust, such die Gemeinschaft mit Gott. Ich sage euch nicht wann, ich sage euch nicht wie viel, aber zeig im Gehorsam, dass Gottes Wort und seine Gemeinschaft wichtiger ist als alles andere in deinem Leben. Dann wird dir alles andere auch zuteil und mehr, mehr, mehr. Wenn aber selbst in diesen Dingen, dann erwarte nicht. Und dann kommt die Warnung und dann komme ich zum Schluss. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Herrlich. Wer das hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Das heißt, wenn Gott dir etwas gibt und du dem nicht gehorsam bist, diesem Licht, dann wirst du selbst dieses Licht dann verlieren. Gott gab den schriftgelehrten Pharisäer das Wort. Sie waren dem nicht treu, haben Jesus nicht angenommen, haben nie geglaubt, was die Botschaft ist. Und er hat es ihnen genommen. Auf einmal hörten sie nicht mehr im Hebräisch, sondern in irgendeinen Sprachen das Wort Gottes predigen und sie verstanden nichts mehr. Auf einmal hörten sie in Gleichnissen und sie verstanden nichts mehr. Er gab ihnen das Licht selbst, das Wort wurde Fleisch, mit Macht erweisen, Zeichen und Wundern. Und statt sie das angenommen haben, haben sie es zu töten gesucht und haben es getötet. Und es wurde ihnen genommen. Selbst das, was sie hatten, wurde ihnen genommen. Liebe Geschwister, wir haben nicht wenig. Wir haben viel. Und darf ich ehrlich sagen, manchmal denke ich zu viel. Ich möchte euch bitten, entsprechend dem Licht, das Gott euch und mir gibt, gehorsam zu sein. Dann wird Segen kommen. Er wird die Himmelstore öffnen und die Schleusen werden sich öffnen. Und er wird Großes tun. Treu ist er, das verspricht, er wird es tun. Amen.